Also ich denke, wichtig ist, was zu finden, was einem Freude macht. Also dass es keine Arbeit ist. Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Also wir erleben das ja mit unseren Studentinnen, die wir quasi vom ersten Tag in die Sichtbarkeit schubsen, wie viele Glaubenssätze, Limiting Beliefs da sind. Also das ist wirklich ein Riesenthema. Aber Sichtbarkeit, dass wir gesehen werden, ist wichtig. Und damit es leicht geht, muss es etwas sein, was der Person entspricht.
Hey und hallo! Schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Food Photo Campus. So schaffst doch du geniale Food Fotos. Du bist hier genau richtig, wenn du deine köstlichen Rezepte oder deine Ernährungsexpertise mit genialen Fotos noch wirkungsvoller präsentieren möchtest. Wir sind Food-Fotografin Cornelia und Food-Stylistin Mariella und wir zeigen dir mit Hilfe von verständlichen und leicht umsetzbaren Tipps, aber auch anhand unseres Profi-Wissens, wie du ab sofort geniale Food-Fotos schaffen kannst. Und gemeinsam bringen wir deine Fotos auf das nächste Level. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Food-Foto Campus. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei uns und zwar Dr. Claudia Nichterl. Wir sind super erfreut, dass wir dich heute bei uns haben dürfen. Nicht nur wegen deiner Expertise, sondern einfach auch so, weil wir das richtig toll finden, was du machst und vor allem, wie du es machst. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wir wissen, du bist Doktorin der Ernährungswissenschaften, TCM-Ernährungsberater. Wirklich, also dein Lebenslauf, wenn man sich den durchliest, das ist halt wow. Aber vielleicht magst du selber einfach sagen, wer du bist und was du machst. Und vielleicht erklärst du auch ganz kurz, was integrative Ernährung überhaupt ist oder was du darunter verstehst.
Ja, sehr gerne, Cornelia. Danke für die Einladung und ich finde auch großartig, was ihr macht. Schöne Bilder, genussvolles Essen, das ist auch meine Leidenschaft und mein Leben. Und du hast es schon erwähnt, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, aber mir war die Ernährungswissenschaft immer zu abstrakt, zu technisch. Also da hat mir das Look and Feel gefehlt. Und ich habe dann meine Diplomarbeit und Doktorarbeit in Mexiko geschrieben und ohne da jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, aber dieser ganzheitliche Zugang von indigenen Gemeinschaften, welche Qualität die in der Ernährung sehen, das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass da noch was anders gibt als diesen wissenschaftlichen Zugang. Und wenn man genau hinschaut, die Ernährungswissenschaft ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft, etwa 150, 160 Jahre alt, aber die Menschheit ist seit Jahrtausenden. Und integrative Ernährung ist für mich modernste Ernährungswissenschaft, aber auch wieder eine Wertschätzung des traditionellen Heilwissens über Essen, über Zutaten, über Kräuter. Und ich verbinde das seit 20 Jahren und ich hatte auch 10 Jahre ein Kochstudio in Wien, weil mir auch immer wichtig ist, dass wir es theoretisch besprechen in den Ernährungsberatungen, dass wir auch zeigen, wie man das praktisch umsetzt. Also integrative Ernährung ist eben TCM, traditionell chinesische Medizin, traditionelles Wissen, modernste Erkenntnisse, auch Ernährungspsychologie brauchen wir, aber integrativ bedeutet, mit dem Menschen arbeiten, so wie sie es brauchen für ihren Alltag. Der Alltag ist stressig und man kann aber mit kleinen, punktgenauen Maßnahmen sehr, sehr viel erreichen. Und nachdem ich fast 20 Jahre vorwiegend mit Endkunden gearbeitet habe, über 8000 Ernährungsberatungen, über 1000 Kochkurse gemacht habe, habe ich vor 3 Jahren die Akademie für integrative Ernährung gegründet, wo jetzt der Schwerpunkt ist, anderen den Weg abzukürzen. Das heißt, ja, ich habe quasi die Ausbildung geschaffen, die ich gern vor 20 Jahren selbst gehabt hätte. Und ich bringe vor allem Multiplikatorinnen, Menschen in Gesundheitsberufen bei, wie sie die Ernährung nützen und vor allem, dass sie sich kompetent und sicher fühlen, weil es gibt so viel unterschiedliche Ernährungsströmungen, wo man oft schon verwirrt ist und nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und Ernährung ist individuell. Und wenn man weiß, wo man da hinschaut, dann kann man wirklich individuell und typgerecht die Menschen unterstützen. Und das, was ich eben da gelernt habe, in den vielen Jahren, das gebe ich heute weiter mit großem Herz, mit großer Freude. Und es erfüllt mich, wie wir Menschen ins Umsetzen bringen, also wie wir Menschen ins Kochen bringen letztendlich.
Das merkt man auch extrem, also dass du da wirklich mit Herz dabei bist. Und ich finde es einfach auch super spannend, dass man diesen ganzheitlichen Ansatz hat und eben nicht nur, ich konzentriere mich auf einen Part, sondern Ernährung betrifft eben auch alle Menschen und es betrifft auch einfach den ganzen Körper. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich selbstständig mache im Ernährungsbereich, was wären denn da deine Tipps, wie ich jetzt generell auf mich aufmerksam mache oder wie ich Kunden gewinne oder auch wie ich mich vielleicht als Expertin positioniere? Würdest du zum Beispiel erstmal ein Buch schreiben oder womit würdest du überhaupt starten, dass du sagst, okay, das wäre ein guter Einstieg?
Also ich denke, wichtig ist, was zu finden, was einem Freude macht. Also dass es keine Arbeit ist. Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Also wir erleben das ja mit unseren Studentinnen, die wir quasi vom ersten Tag in die Sichtbarkeit schubsen, wie viele Glaubenssätze, Limiting Beliefs da sind. Also das ist wirklich ein Riesenthema. Aber Sichtbarkeit, dass wir gesehen werden, ist wichtig. Und damit es leicht geht, muss es etwas sein, was der Person entspricht. Der eine schreibt lieber, die andere redet lieber und andere haben überhaupt kein Problem damit, ein Video oder was zu machen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, wie habe es ich gemacht? Also ich habe mal relativ früh auch Kooperationen gesucht. Also meine ersten Ernährungsberatungen habe ich in einer Praxisgemeinschaft für Physiotherapie gemacht, wo ich mich eingemietet habe. Das heißt, ich wusste, dort kommen, was weiß ich, in der Woche 70 Leute, weil die zur Physiotherapie gehen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vielleicht auch wer Rückenschmerzen, Übergewicht hat. Und diese Physiotherapeutinnen haben halt dann auch empfohlen, dass man zur Ernährungsberatung kommt. Parallel, ich habe schon immer gern gekocht, habe ich in Volkshochschulen angefangen, Kochkurse zu geben. Und was jetzt 20 Jahre später mein Erfolgsfaktor war, und das ist auch mein wichtigster Tipp, weil ich erlebe, ich habe wirklich Studentinnen, die erfolgreich sind, Shiatsu-Therapeutinnen, was auch immer, aber keine hat das gemacht, was ich gemacht habe. Ich habe von Anfang an die E-Mail-Adressen gesammelt und ich habe regelmäßig Newsletter rausgeschickt und ich habe heute nach 20 Jahren etwa 10.000 Adressen und mir tut's im Herzen weh, wenn ich eine Osteopathin, Psychologin habe, die seit 15 Jahren arbeitet und wenn ich sage, hey, wie bewirbst du deine Produkte, wie machst du aufmerksam, dass du jetzt deinen ersten Online-Kurs machst, die haben ihre Adressen nicht erfasst und haben keinen Newsletter-Verteiler. Also die Adressen zu erfassen und einen Newsletter anzufangen und die Kunden regelmäßig zu informieren, ich habe das intuitiv gemacht. Heute weiß ich, es ist das Wichtigste, es ist das Kostbarste und das empfehle ich jeder, die beginnt. Und ich habe das, wie gesagt, von Anfang an gemacht, ob ich in einer Apotheke einen Vortrag gehalten habe, ob ich in einem Kneipverein oft kostenlos was gemacht habe. Ich habe immer die E-Mail-Adressen eingesammelt und das ist der wichtigste Tipp, das ist das Wertvollste.
Sehr gut, das ist wirklich ein toller Tipp. Also ich glaube, da kann man schon einiges mitnehmen daraus. Jetzt hast du ja auch wirklich über 30 Bücher geschrieben und darunter eben zahlreiche Kochbücher. Wie war denn das mit den Fotos bei den Gerichten? Also ich weiß so ein bisschen, dass du schon mehres ausprobiert hast, aber musstest du dich selber da quasi drum kümmern oder hat das vielleicht der Verlag gemacht oder wer hat sich zum Beispiel um das Styling gekümmert? Wie war das? Vielleicht gibt es auch Unterschiede in den Anfängen und dann, wie das später war, jetzt bei den jetzigen Büchern vielleicht.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also mein erstes Kochbuch habe ich vor 18, 19 Jahren geschrieben und das ist ja mal aufregend. Einen Verlagsvertrag zu haben, ist einmal so aufregend, dass man nicht wirklich auf die Details achtet. Ja, man ist ja so stolz drauf, dass man überhaupt ein Kochbuch schreiben darf. Bei mir war es so, dass in diesem Verlagsvertrag quasi drinnen war, dass ich Text und Fotos liefern muss. Mhm. Also mir ist dann erst im Schreiben bewusst geworden, hey, ich muss ja auch Fotos liefern. Und ich habe die damals mit meinem jetzigen Ex-Mann gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass er gerade Ausbildung auf der Grafischen gemacht hat und sich ein bisschen dafür interessiert hat. Und unsere Wohnung hat ausgeschaut. Wir hatten ganz viele verschiedene Stoffservietten, Tischsets. Ich glaube, beim vierten oder fünften Kochbuch hatte ich dann auch eine Kooperation mit einem Geschirrgeschäft, dass wir quasi Geschirr hatten, weil wenn du 30 Fotos hast, das kannst du nicht immer im gleichen Teller anrichten. Also ich habe fast ein extra Zimmer gebraucht für diese ganzen Styling-Geschichten, unterschiedliche Gabeln, unterschiedliche Servietten. Dann hatten wir quasi so ein Set mit einem Fotohintergrund, wo halt dann Kamera und Dings war. Also es war wahnsinnig aufwendig. Und was nämlich der ärgste Frust war, Also diese Arbeit, also Frust, beim ersten Kochbuch war es kein Frust, beim zehnten habe ich mir schon gedacht, ich arbeite da irrsinnig viel auch gratis. Du musst das alles kochen und auch wenn du ein Gericht kochst, wir haben es teilweise auf drei Varianten angerichtet. Also ich sage jetzt einmal, wenn ein Auflauf war, haben wir den Auflauf halt versucht roh zu fotografieren. Dann halt, wenn der Auflauf fertig war, dann haben wir portioniert. Also du brauchst ja relativ viel Zeit, diese unterschiedlichen Varianten zu probieren. Beim ersten Mal macht man es mit voller Liebe, aber im Endeffekt habe ich gemerkt, die Fotos sind wesentlich mehr auf Aufwand als das Buch schreiben. Also bei mir war es beim 10. oder 15. Kochbuch so, dass ich sage, okay, Sitzfleisch 2 Wochen, dann ist das geschrieben. So viel Text, so viel Zeichen ist es nicht. Aber das Kochen braucht auch noch einmal so viel Zeit. Und wie gesagt, am Anfang haben wir es selbst gemacht. Es hat dann mein Mann quasi einen extra Vertrag gehabt mit dem Verlag, dass die Fotorechte abgegolten werden. Und das war dann ein Frust, weil der hat das Geld sofort gekriegt. Er hatte seine Leistung erbracht mit den Fotos. Ich habe auch meine Leistung erbracht, aber bei Büchern ist es ja so, dass du meistens erst 1,5 Jahre später deine erste Abrechnung kriegst von den verkauften Büchern. Also da ist mir auch bewusst geworden, du verdienst ja mit einem Buch irgendwo zwischen 80 Cent und 1 Euro, aber du kriegst das erst von den verkauften Exemplaren. Und das heißt, ich habe sehr viel Arbeit gehabt, ich habe das Manuskript geschrieben, ich habe die Rezepte gekocht und 1,5 Jahre später habe ich dann 1.500 € oder was gekriegt. Also Bücher, wenn man jetzt nicht Jamie Oliver ist und eine Riesenauflage hat, man darf dann nicht erwarten, dass man sehr viel Geld verdient, aber es ist trotzdem so ein wahnsinnig cooles Gefühl, wenn du dein Buch in Händen hältst. Ich sage immer, meine Bücher sind meine Babys. Ich habe selbst keine Kinder, aber meine Kochbücher sind irgendwie so meine Babys und es ist immer sehr, sehr aufregend und ich weiß, sie nähern die Welt und ich freue mich immer, wenn ich Zuschriften kriege, auf Social Media Fotos sehe, wenn meine Rezepte gekocht werden. Es ist was Schönes, aber es ist viel Arbeit.
Ja, das glaube ich bestimmt, aber.
Später war es dann so, dass der Verlag professioneller, also die haben dann gesagt, die Fotos, die wir liefern, sind ihnen nicht mehr professionell genug. Sie haben Relaunches gemacht, haben dann auch fixe Designs für die Bücher gehabt und dann haben sie mir einen professionellen Fotografen zur Verfügung gestellt, mit dem ich inzwischen auch ganz gut befreundet bin. Also es war auch schön, da kennenzulernen, wie Fotografen arbeiten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Fotografen hatten, die vorwiegend mit Tageslicht und natürlich arbeiten. Also wir haben immer alles gegessen, was wir fotografiert haben. Bei uns ist nie mit Haarlack oder Motoröl oder Wachs oder was man oft so hört im Food Design oder Styling. Wir haben wirklich immer mit den Lebensmitteln gearbeitet. Wir haben es ein bisschen mit Wasser bepinselt. Wir haben es mit einem diesen Wasserspray ein bisschen besprüht, dass es wieder frischer ausschaut. Aber wir haben wirklich alles gegessen, was wir gekocht haben, ja.
Ja, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir eben schauen, dass das Essen zwar natürlich optimiert wird, aber mit natürlichen Zutaten, eben wie du schon gesagt hast, mit Wasser oder schaut, dass man vielleicht irgendetwas vorher gut einlegt in kaltem Wasser, damit es dann wirklich sehr frisch noch im Foto aussieht. Ja, okay, also das hat man jetzt schon rausgehört, dass die Food-Fotografie nicht unbedingt das einfachste Genre ist, wenn man sich eigentlich um das Kochbuch kümmern muss. Jetzt, welchen Stellenwert haben deiner Ansicht nach Food-Fotos für jemanden, der im Ernährungsbereich selbstständig ist? Also wie wichtig findest du es, dass man jetzt da wirklich seine Expertise mit guten Food-Fotos präsentiert oder darstellt?
Also ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich habe ja immer Kochbücher gemacht, wo nur etwa 30% der Rezepte fotografiert waren. Also die Argumentation vom Verlag war immer, dass das sehr teuer ist, jedes Rezept zu fotografieren. Und aufgrund des Aufwandes war ich auch froh und habe das auch nie forciert, dass jedes Rezept ist. Aber ich habe immer wieder von den Kunden gehört, Frau Nichterl, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also man sollte das nicht unterschätzen, wie viele Menschen schon Angst vorm Kochen haben oder glauben, sie können nicht kochen. Und die brauchen quasi dieses Bild, um das Ziel vor Augen zu haben, wo es hingeht. Und sobald ein Bild da ist, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand nachkocht. Und ob das jetzt auf Social Media ist oder in einem Kochbuch oder du hast einen Newsletter, gib einfach ein Foto dazu. Das ist so wichtig, weil das diese Lust macht, das nachzukochen, weil es einfacher ist. Man hat so wie eine Vorlage, nach der man arbeitet. Und es lässt einfach auch die Geschmacksknospen schon ein bisschen anspringen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und dann kriegt man einfach Lust drauf, das Rezept nachzukochen. Also ich finde es enorm wichtig. Und wir haben ja heute mit Handys, mit euren Tipps, das Geniale ist ja, man kann das ja wirklich schon selber sehr gut machen.
Also ich glaube auch, die Technik ist einfach schon so weit, dass das auch Laien oder Hobbyfotografen oder Leute, die das eigentlich nur als Goodie sozusagen machen, auch wirklich gut hinbekommen. Also auch mit dem Smartphone gehen ja wirklich tolle Fotos heutzutage schon. Deswegen finde ich das auch cool, wenn sich so viele das auch trauen und machen. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin ja auch ein sehr visueller Typ als Foodfotografin und ich finde, bei einem Rezept muss irgendwie ein Bild dabei sein, weil erst dann sage ich, okay, wow, das muss ich unbedingt nachmachen. Das gibt einem wirklich so einen Impuls und nochmal so die Emotion, wo man sich vorstellen kann, dass man jetzt beim Esstisch sitzt und das isst. Also muss ich sagen, hat schon irgendetwas für sich.
Es ist noch manches Mal eine Herausforderung. Also wer die TCM liebt, ist ein Fan vom Power-Frühstück, vom warmen Frühstück. Und so Porridge und diese Breichen und Süppchen, das ist oft gar nicht so einfach zu fotografieren. Und darum finde ich es immer gut, wenn man ein paar Tipps kriegt, wie man das auch anders machen kann. Weil das habe ich schon gemerkt, wir sind ja damals ins Selbstfotografieren ja völlig unbedarft reingegangen. Auch rohes Fleisch fotografieren ist meiner Meinung nach relativ schwierig. Und da bin ich dankbar, wenn es gute Tipps gibt.
Ich finde das auch sehr schwierig, vor allem, dass man es so darstellt, dass es gustiös sozusagen aussieht und ich dann denke, oh, da liegt jetzt nur rohes Fleisch. Vielleicht nicht so meines. Aber also das ist wirklich, ich finde das super spannend, auch mal die andere Seite eben zu sehen, nicht aus der Fotografie-Seite, sondern aus der Ernährungsseite, finde ich wirklich extrem interessant. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt schon öfters fotografiert und das gelingt mir jedes Mal. Irgendein spezielles Gericht oder vielleicht irgendeine Zutat oder irgendeine Hauptzutat?
Also was für mich so ein bisschen diese Veränderung war, ich richte Suppen jetzt immer in Schüsseln an. Mhm. Ich habe immer schwer gefunden, eine Suppe in diesem klassischen Suppenteller. Das ist so eine große, weite Fläche. Ich habe jetzt ein paar so bunte Bowls oder Schüsseln, wo ich die Suppen anrichte und ich fotografiere dann eher von oben, dass ich wirklich so diesen Kreis und mit der Suppe habe und da kann man natürlich noch irgendwas ein bisschen rausschauen lassen oder irgendein grünes Kräuter drauf und da hat sich für mich der Stil, ich finde, enorm verbessert, als wie man so ein klassisches Suppenteller hat.
Ja, voll, also das ist auch unser Thema immer. Lieber in kleineren Schüsseln und Schälchen anrichten, als jetzt in einem riesigen Teller. Da tut man sich einfach selber nichts Gutes. Aber schön, dass du für dich quasi ein Gericht gefunden hast, wo du sagst, das fotografiere ich jetzt eigentlich gern und ich kann da meinen eigenen Stil sozusagen nochmal mit reinbringen. Vielleicht hast du zum Abschluss noch für unsere Hörerinnen und Hörer irgendeinen Tipp, den du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, gerade wenn sie sich jetzt im Ernährungsbereich...
Ich habe sogar ein kleines Geschenk mitgebracht.
Wow.
Wir haben ja drüber gesprochen, über Frühstück und Porridge und solche Sachen. Mhm. Wir haben so ein gratis Online-Training zum Thema Power-Frühstück. Mhm. Und in der integrativen Ernährung arbeiten wir ja sehr individuell und auch mit den Stoffwechseltypen. Und das ist so ein Minikurs, wo du quasi dein Power-Frühstück, deinen Stoffwechseltyp rausfinden kannst. Und das ist vor allem wichtig für andere Ernährungswissenschaftlerinnen, für Menschen in Gesundheitsberufen, wenn sie immer damit konfrontiert sind, dass ihre Kunden über Heißhunger klagen. Also meine Erfahrung ist, wenn du mit falschem Frühstück in den Tag startest, und das sagen ja auch viele Menschen, dass sie sagen, ich frühstück gar nicht, weil wenn ich frühstück, habe ich den ganzen Tag Heißhunger. Und das kommt davon, wenn sie ihren Blutzucker in die Rauf- und Runterbahn schicken. Und wie man das anders machen kann, zeige ich in diesem Minikurs und da gebe ich euch den Link, dass ihr das gratis nutzen könnt.
Wow, super spannend. Also ich weiß jetzt schon, was ich dann nachher machen werde. Definitiv von diesem Minikurs dabei sein. Ich werde all diese Infos in die Shownotes reinpacken. Vielleicht magst du auch nochmal ganz kurz deine Website nennen,
Ja, also ihr findet mich unter www.integrative-ernährung.com und auf Social Media bin ich überall unter meinem Namen zu finden. Wir haben auch einen ganz tollen YouTube-Kanal mit vielen Videos, Instagram, Facebook und ich freue mich, wenn wir ein paar neue Interessierte an integrativer Ernährung haben und lass uns gemeinsam mehr Gesundheit und Lebensfreude in die Welt bringen mit tollen Essensfotos.
Ja, definitiv. Also ich freue mich wirklich total, dass wir diese richtig coole Podcast-Folge jetzt machen konnten. Ich habe irrsinnig viel daraus mitgenommen, auch einfach, was das Thema integrative Ernährung auch alles berücksichtigen muss. Ich sage vielen herzlichen Dank und ich bin mir sicher, wir laufen uns sozusagen nochmals öfters über den Weg.
Auf jeden Fall. Danke auch, hat voll Danke. Spaß gemacht. Viel Erfolg ja. euch mit eurem Food Campus.
Vielen Dank dir natürlich auch.
Schön, dass du heute wieder dabei warst. Eine kleine Bitte hätten wir noch an dich. Schenke uns doch eine Minute deiner Zeit und bewerte und abonniere unseren Podcast. Du brauchst dir dafür einfach nur ein Apple-Gerät schnappen und mit einem Klick deine ehrliche Bewertung für unseren Podcast abgeben. Jede Bewertung hilft uns nämlich, dass wir für Foodlover wie dich sichtbarer werden. Und für noch mehr Tipps und Behind-the-Scenes-Einblicke folge uns gerne auf Instagram unter foodfotocampus. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf dich. Alles Liebe und frohes Fotografieren. Und nicht vergessen, abonnieren und bewerten.